Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute predigen über ein schwieriges Thema, ein Thema, was ich mir auch gar nicht anmaße, das überhaupt völlig ausfüllen zu können, aber ein wichtiges Thema. Ich möchte predigen über die Männlichkeit Jesu. Und dazu lese ich uns einen Vers, den ihr nicht aufschlagen müsst, weil es ganz kurz ist. Ein Vers, einen halben Vers aus dem ersten Korintherbrief, dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, dem 16. Kapitel. Ich lese uns den Vers 13b. Und hier steht in Gottes Wort: Seid mannhaft, seid stark. Amen.
Amen.
Vater, lehre uns, was das heißt, mannhaft zu sein und stark wie Jesus. Amen.
Amen.
Was wir gerade gelesen haben, ist wohl eines der am meisten missachteten Gebote Gottes unserer Zeit. Seit Jahrzehnten gibt es in unserer Gesellschaft nur noch wenige Männer, die dieses Gebot erfüllen und wahrhaft mannhaft sind und stark. Stattdessen erleben wir eine Pandemie verweiblichter und schwächlicher Männlein, die nicht männlich sind, sondern eher lächerlich. Und kein Wunder, denn seit Jahrzehnten mindestens redet uns der Feminismus ein, dass Männlichkeit toxisch sei. Etwas, was bekämpft und überwunden werden muss. Und dass Männer, die ihre naturgegebene, gottgegebene Aufgabe erfüllen, als mutige und entschlossene und kampfbereite Führer und Versorger und Beschützer, dass sie in Wahrheit Unterdrücker seien. Relikte aus der Vorzeit, die ebenfalls abgeschafft gehören. Und deswegen fängt man schon bei den Jungen an. Anstatt ihre Männlichkeit zu fördern und ihren Wagemut und ihre Aggression und ihre Kampfbereitschaft in die richtigen Bahnen zu lenken, bekämpft man diese Eigenschaften und man bestraft die Jungen dafür. Dabei ist es das, sind es diese Eigenschaften, aus denen sich Männlichkeit entwickelt, wenn sie recht geformt werden. Und so bringt unsere Gesellschaft kaum mehr echte Männer hervor. Und das ist so gewollt. Denn wir müssen verstehen, dass es keine größere Bedrohung gibt für die Gottlosen und für ihre gottlosen Ideologien und für ihren gottlosen Staat als Männer, die sich nicht vom Staat kontrollieren lassen, die sich nicht eine Ideologie aufoktroyieren lassen, sondern die selbst feste Überzeugungen haben und ihre Familien beschützen, die ihre Kinder beschützen vor solchen Ideologien, ja, die bereit sind, in den Krieg zu ziehen für das und für die, die sie lieben. Es gibt keine größere Bedrohung für Satan und sein Reich der Finsternis als mannhafte, starke Männer. Männer, auf die zutrifft, was Bismarck 1888 noch über die Deutschen sagen konnte: Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Wo gibt es heute noch solche Männer in Deutschland, die Gott fürchten und sonst nichts? Und wo es an solchen Männern fehlt, da sind die Folgen zerstörerisch. Sie sind verheerend. Ehen gehen zugrunde. Familien gehen zugrunde. Kinder gehen zugrunde. Ja, es sind gerade die Schwächeren, Frauen und Kinder, die, die eigentlich geführt und versorgt und beschützt werden sollen, die am meisten darunter leiden, dass es keine mannhaften Männer mehr gibt. Und am Ende geht deswegen die ganze Nation zugrunde. Und dieser Prozess, wenn er einmal angefangen hat, ist schwer aufzuhalten. Denn wo es an mannhaften Vätern mangelt, da lernen auch die Söhne nicht, mannhaft zu sein. Wo es an mannhaften Vorbildern in der Gesellschaft mangelt, wie sollte man wissen, was das heißt, mannhaft zu sein? Und so überträgt sich das Problem von einer Generation auf die nächste. Gott sucht die Ungerechtigkeit der Väter heim an den Kindern, an der dritten und an der vierten Generation derer, die ihn hassen, anstatt ihn zu fürchten. Exodus 20, Vers 5. Und anstatt, dass die Kirche ein Bollwerk ist gegen diese Entwicklungen und eine Festung biblischer Männlichkeit, ist sie vom Feind überrannt worden. Ja, sie hat ihm freiwillig Tür und Tor geöffnet. Auch in der Kirche gibt es kaum mehr mannhafte und starke Männer. Und darum ist auch die Kirche selbst nicht mehr mannhaft und stark, wie sie es früher einmal war, sondern sie ist verweiblicht und sie ist schwach und sie ist harmlos für die Gottlosen und für Satan. Sie ist nicht mehr ein Israel, eine Kriegerin Gottes, die das Böse bekämpft und die Finsternis vertreibt und das Reich Satans zurückdrängt und das Reich Christi ausbreitet und die Welt erobert für Christus. Stattdessen ist die Kirche verkommen zu einem kleinen, geängstigten Häufchen, das sich entweder der Welt anpasst oder sich vor der Welt verkriecht. Anstatt die Welt auf den Kopf zu stellen und sie aufzuwiegeln, wie es die Apostel taten. Apostelgeschichte 17, Vers 6. Und weil die Kirche so jämmerlich und schwach ist, hat sie alle wichtigen Kämpfe der letzten Jahrzehnte verloren. Darwinismus, Feminismus, Scheidung, sexuelle Unzucht, Babymord, Homosexualität, Transgender, Säkularisierung. Überall verliert die Kirche. Überall ist die Kirche auf dem Rückmarsch. Um nicht zu sagen, auf der Flucht. Und weil die Kirche so jämmerlich und schwach ist, hat sie in der Corona-Zeit den Gottesdienst und den Lobpreis und die Barmherzigkeit willfährig dem Staat und seinen Lügen geopfert und hat sich zur Dienerin der Tyrannei gemacht. Was eine erbärmliche, verachtenswerte Kirche. Die Kirche in Deutschland ist keine große Gefahr mehr für Satan. Sie ist zum Spott geworden für ihre Feinde. Sie ist wie ein alter, schwacher, zahnloser Tiger, vor dem sich niemand mehr fürchtet, der nur noch dahin siecht und auf seinen endgültigen Tod wartet. Und manchen Christen kann es damit gar nicht schnell genug gehen. Sie meinen noch, ja, es muss ja alles so kommen, es muss ja alles den Berg runtergehen, damit Jesus endlich wiederkommt. Eine Eschatologie der Schwachheit. Und wie das Sprichwort sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das Hauptproblem sind nicht die Brüder in den Kirchenbänken. Das Hauptproblem sind nicht die Schafe. Das Hauptproblem sind die Hirten, die geistlichen Leiter. Sie sind es, die nicht predigen gegen den Feminismus und die Feminisierung der Männer und der Gesellschaft und der Kirche. Sie sind es, die nicht predigen für biblische Männlichkeit. Was glaubt ihr, wie viele Predigten man im Internet findet über die Milde und Sanftmut Jesu? Und was meint ihr, wie viele man findet über die Männlichkeit Jesu? Warum predigen die Pastoren das nicht? Die traurige Antwort ist, weil sie selbst keine mannhaften und starken Männer sind. Sie wissen gar nicht, wie sie darüber predigen sollten. Die Kirche wird in weiten Teilen geleitet von Mietlingen, die davonlaufen, sobald der Wolf kommt. Glaubst du nicht? Schau noch mal, Corona. Dabei sollten sie Hirten sein wie David, bereit, ihr Leben zu riskieren im Kampf gegen Löwen und Bären. 1. Samuel 7, 34 und 35. Oder wie Christus, der sein Leben tatsächlich gelassen hat für die Schafe. Die Kirche wird in weiten Teilen geleitet von Feiglingen, die sich vor dem Kampf drücken, denen es mehr um ihr Ansehen geht vor der Welt als um die Wahrheit Gottes. Dabei sollten sie Krieger sein, wie David, bereit, ihren eigenen Kopf zu riskieren, um dem Riesen Goliath den Kopf abzuschlagen. 1. Samuel 7, 45, 46. Oder wie Christus, der tatsächlich starb, um der Schlange den Kopf zu zermalmen. Wo sind diese Hirten? Seht ihr, dass die Hirten das Problem sind, sollte uns nicht wundern, denn das war schon immer so. Wie der Herr spricht, siehe, ich will an die Hirten. Und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und machen, dass sie aufhören, die Schafe zu weiden, damit die Hirten nicht mehr sich selbst weiden. Und ich werde meine Schafe von ihrem Mund erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise seien. Ezekiel 34, 10. Doch wenn die Hirten doch dieses Wort zu Herzen nehmen und sich mehr vor Gott fürchten würden als vor den Menschen. Die Schwäche der Kirche beginnt auf der Kanzel mit schwacher Theologie und schwachen Predigten und schwachen Pastoren, die nicht donnern, die das Wort nicht schwingen wie ein Schwert, das durchbohrt und ein Hammer, der zerschlägt. Wir brauchen wieder Donnersöhne. Vor einiger Zeit war ich in einer Gemeinde, da hat der Pastor so sanft geflüstert und das Amen so zärtlich gesäuselt, dass ich es kaum ertragen konnte. Mir wurde fast körperlich schlecht, denn das ist widernatürlich, das ist widerlich. Ich will Männer auf der Kanzel und nicht Weichlinge, die mir zärtlich ins Ohr flüstern. Und das ist zumindest ein wichtiger Grund, weshalb in vielen Gemeinden so wenige Männer sind. Die meisten Gemeinden, unsere nicht, aber die meisten Gemeinden haben einen großen Überschuss an Frauen und nur wenige Männer. Ja, weil Männer so einen verweiblichten Gottesdienst nicht ertragen. Sie sollten ihn jedenfalls nicht gut ertragen. Weil Männer keine Lust haben auf feminine Pastoren und schwächliche Predigten und gefühlsduselige Lieder. Echte Männer wollen harte, klare Predigten, die ihnen ins Fleisch schneiden. Sie wollen Predigten von furchtlosen Predigern, denen sie tatsächlich nachfolgen können, wie einem General, der sie in die Schlacht führt. Wer folgt schon einem feigen General? Sie wollen Prediger, die freimütig die Wahrheit predigen, wie die Propheten, wie die Apostel, wie Jesus. Und die sich nicht darum scheren, wem das nun passt oder nicht. Männer wollen robuste, biblische Theologie. Nichts Oberflächliches, Theologie mit Fleisch dran. Theologie, die sie mutig macht, die ihnen Hoffnung gibt. Nicht, dass wir alle verlieren und in letzter Sekunde gerettet werden, sondern Hoffnung auf Sieg. Theologie, die ihre Hände unterweist zum Kampf und ihre Finger zum Krieg. Psalm 144, Vers 1. Für die, die es nicht verstehen, das ist mindestens kalvinistische und besser auch noch postmillennialistische Theologie. Männer wollen, sollten sie jedenfalls, Männer wollen kriegerische, aggressive Lieder. Lieder, die sie furchtlos machen und den Feind erzittern lassen. Was? Das ist doch nicht angemessen für den Gottesdienst. Ja? Dann lies doch mal die Lieder, die Gott geschrieben hat. Lies mal die Psalmen. Erinnert ihr euch an den Psalm, aus dem ich am Mittwoch gepredigt habe? Da hieß es: Der Herr sprach, ich werde aus Basan zurückbringen aus den Tiefen des Meeres, damit du deinen Fuß in Blut badest und die Zunge deiner Hunde von den Feinden ihr Teil habe. Psalm 68, 23 und 24. Das ist ein Liedtext, den Gott für angemessen hält. Solche Lieder will Gott hören, nicht nur, aber auch. Und tatsächlich sind die Psalmen ziemlich voll von solchen Texten. Gott gefallen aggressive Kriegslieder. Und dann stand in einem Kommentar, den ich dazu gelesen habe: Uns klingen die Worte grausam und kein Christ wird sie in den Mund nehmen. Was? Das sind Worte Christi. Und ein Christ sollte sie nicht in den Mund nehmen? Diese Aussage ist so unfassbar töricht. Die lässt mich daran zweifeln, ob das von einem Christen geschrieben wurde. Aber ich fürchte, 98% der Pastoren in unserem Land würden ihr zustimmen. Und vielleicht fast so viele der übrigen Christen. Genau das ist das Problem der Kirche. Wir meinen, so männliche Worte gehörten sich nicht für einen Christen. Das kann ein Christ nicht in den Mund nehmen. Woher haben wir das? Nicht aus Gottes Wort, nicht von Christus. Er nimmt solche Worte in den Mund. Seht ihr, wir basteln uns unser eigenes Christentum. Ein verschwaches, verweiblichtes Christentum. Ein Christentum, das keine Gefahr mehr ist für die Gottlosen und sich deshalb auch nicht zu fürchten muss vor ihrem Zorn, von ihrer Verfolgung. Ein Christentum, das nicht geformt ist nach dem Bilde Christi, sondern nach dem Bilde der schwachen und verweiblichten Pastoren, die die Kirche leiten. Wenn du mit dieser Verweiblichung der Kirche kein Problem hast, wenn du dich wohlfühlst und gerne zarte Bübchen hörst, die nie etwas Hartes sagen, woran sich jemand ärgern könnte, dann bist du vielleicht weniger von der Bibel geprägt, als du dachtest. Das heißt nicht, dass jeder Mann, dass jeder Pastor immer nur laut poltern muss. Oder dass ein Mann nicht auch ein etwas sanfteres Wesen haben darf. Aber er muss trotzdem männlich, mannhaft und stark sein. Nur sanft und still zu sein, ist vor Gott ein sehr kostbarer Schmuck für Frauen, nicht für Männer. 1. Petrus 3, Vers 4. Seht ihr, diese weichen Pastoren, sie predigen keine harten Wahrheiten. Sie konfrontieren Sünder nicht rigoros. Sie verkündigen nicht auf den Straßen. Sie evangelisieren nicht unter den Huren und Junkies. Sie kämpfen heldenhaft gegen Harry Potter und Halloween. Aber sie kämpfen nicht gegen Babymord und Tyrannei. Und ironischerweise sind diese schwachen Leiter in Wahrheit die Tyrannen. Sie sind zu feige, gegen die Stärkeren zu kämpfen. Dafür tyrannisieren sie die Schwächeren. In der Corona-Zeit haben sie nicht gekämpft gegen die Wölfe, nicht gekämpft gegen die Tyrannei des Staates. Stattdessen haben sie gekämpft gegen die Schafe, die sich der Tyrannei nicht beugen wollten, die Gottesdienst feiern wollten. Aber wehe, du kritisierst sie dafür. Wehe, du stellst ihre Feigheit bloß und gefährdest damit ihren guten Ruf. Dann können sie plötzlich kämpfen, und zwar gegen dich. Sie werden nicht zornig, wenn tausende Pastoren im Land Schafe Jesu vom Gottesdienst ausschließen, weil sie keine Maske tragen. Aber ihr Zorn entbrennt, wenn einer den Mund aufmacht gegen ihr Mietlingsverhalten. Gegen die Wölfe kämpfen sie nicht, aber umso mehr gegen den Wachhund, der Alarm schlägt. Das denken wir übrigens nicht aus, das habe ich selbst erlebt. Ich habe in den letzten Jahren einige solcher Männer erlebt. Teilweise bekannte Namen im deutschen Evangelikalismus, die einfach nicht mannhaft sind, die kein Rückgrat haben, wenn es darauf ankommt, die nicht bereit sind, harte Wahrheiten auszusprechen, über die sich jemand ärgern könnte, die lieber Kompromisse machen auf Kosten der Wahrheit, um den Schein von Einheit und Frieden zu wahren. Und ein paar von diesen Männern haben mir geraten, ich solle doch mehr so sein wie sie. Ich solle Dinge doch nicht so hart ansprechen. Ich solle nicht so konfrontativ sein. Das sorgt doch nur für Streit. Und ich frage mich dann, was hätten diese Männer wohl Luther gesagt? Luther hat härter gesprochen als ich. Luther hat mehr Ärger gemacht als ich. Seht ihr, warum diese Kirche keinen Luther mehr hervorbringt? Wenn sie es täte, würde niemand an seiner Seite kämpfen, sondern alle würden ihn ermahnen. Sei doch mehr so wie wir, Luther. Sprich nicht so hart, mach doch keinen Ärger, halte Frieden. Ich will keinen Frieden auf Kosten der Wahrheit. Wie Luther sagte, Frieden, wenn möglich, Wahrheit um jeden Preis. Und ich will nicht so sein wie diese Männer. Sie hatten Jahrzehnte Zeit zu beweisen, was ihre nicht konfrontative Art bewirkt. Und der Schlamassel da draußen ist das Ergebnis davon. Die Kirche befindet sich im Krieg. Sie befindet sich in einem Überlebenskampf. Und es sieht nicht gut aus, weil diese Männer in den letzten Jahrzehnten nicht gekämpft haben wie Männer. Und jetzt wollen sie, dass wir genauso feige weitermachen? Erkennen sie denn gar nichts? Ich pfeife auf diese falsche Frömmigkeit dieser Männer, die in Wahrheit nur ein scheinheiliger Deckmantel ist für ihren Wankelmut und ihre Feigheit. Hingegen, mit Ehrfurcht, mit großer Ehrfurcht denke ich an den alten Pastor in Kanada zurück, der vor hunderten Christen um Vergebung bat, dass wir jetzt in diesem Schlamassel stecken, weil seine Generation von Pastoren nicht gekämpft hat. Der Mann hat es erkannt und er hat Gott gedankt für Corona, dass Gott ihm in seinen letzten Lebensjahren noch einmal die Chance gibt, doch zu kämpfen, wie er es eigentlich sein Leben lang hätte tun müssen. Ja, aber es ist doch alles, es ist doch, also es, Jesus war doch aber nicht so. Jesus war doch nicht so hart und so konfrontativ. Jesus hat doch nicht gekämpft. Er hat doch gesagt, mein Reich ist doch nicht von dieser Welt. Einer der am meisten falsch verstandenen und missbrauchten Bibelverse überhaupt. Jesus war doch sanftmütig und demütig und liebevoll und friedfertig. Solltest du nicht sein wie Jesus? Ja. Richtig, das war Jesus. Und gepriesen sei er dafür. Aber derselbe Jesus hat auch gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus 10, 34. Warum irren sich so viele darüber, warum Jesus wirklich gekommen ist, wie er wirklich war? Wenn dein Bild von Jesus nur Sanftmut und Demut und Friedfertigkeit umfasst, dann ist das kein vollständiges Bild von Jesus. Dann ist das nicht das biblische Bild von Jesus. Dann hast du dir dein eigenes Bild gebastelt und hast dir die Aspekte rausgepickt, mit denen du leicht zurechtkommst, die dich nicht herausfordern, die dir keine Angst machen müssen, die nicht von dir fordern, ebenso radikal zu sein wie Jesus, denn das könnte Ärger bedeuten. Und das wollen wir ja nicht. Also sagen wir immer, Jesus versanft. Jesus hat Frieden gehalten. Jesus hat nicht gekämpft. Dann musst du auch nicht kämpfen. Ist viel einfacher so. Wie es Woody Borkum einmal sagte, wir haben uns einen verweiblichten, femininen Jesus gemacht. Einen Jesus mit so schönen Haaren, dass er als Shampoo-Model arbeiten könnte. Mit Händen, die niemals harte Arbeit verrichtet haben. Und Füßen, die niemals eine Meile gelaufen sind. Ist das auch dein Bild von Jesus? Wenn du an Jesus denkst, hast du dann diese Hippie-Figur vor dir? Das ist nicht der Jesus der Bibel. Jesus ist mannhaft und stark wie kein zweiter. Er ist ein Kriegsmann. Exodus 15, Vers 3. Ein Mann, der so harte Worte spricht, dass selbst Tausende seiner Freunde, seiner Jünger, sich empört von ihm abwenden. Johannes 6, Vers 60. Ein Mann, der seine Feinde so provoziert und zum Zorn reizt, dass sie ihn an ein Kreuz schlagen. Das ist der Jesus, dem ich gehöre. Das ist der Jesus, dem ich nachfolge. Ich will den biblischen Jesus. Ich will den ganzen Jesus. Ich will in allen Dingen ihm nacheifern und ihm ähnlich werden, auch in den Dingen, die den Feministen und Schwächlingen nicht passen. Auch in den Dingen, die den meisten Pastoren in unserem Land nicht passen. Ich will Christus ähnlich werden in seiner Sanftmut gegenüber seinen Schafen, aber ebenso in seinem Zorn gegenüber den Wölfen. Dies ist nicht die Zeit für noch mehr weiche und schwächliche Männer, die nichts Hartes sagen wollen, die nicht anecken wollen, die keinen Ärger machen wollen. Dies ist die Zeit für mannhafte und starke Krieger Christi, gekleidet in die ganze Waffenrüstung Gottes, die Psalmen auf ihren Lippen tragend und das Schwert des Geistes in ihrem Mund. Dies ist nicht die Zeit für feine Instrumente. Dies ist die Zeit für Streitäxte, für derbe Krieger, die dreinschlagen mit dem Wort. Dies ist Krieg. Wie es einmal jemand sagte, dies ist nicht die Zeit für vorsichtige Männer, dies ist die Zeit für mutige Männer. Die vorsichtigen Männer kommen später und schreiben die Biografien der mutigen Männer. Wenn wir nicht weiter passiv zusehen wollen, wie die Kirche und wie unser ganzes Land den Bach runtergeht und wie das Böse immer mehr Überhand nimmt und wie wir im Blut der ermordeten Babys ertrinken und wie die Kirche im Nichts versinkt, dann müssen wir wieder lernen, was das heißt, mannhaft zu sein und stark. Und von wem könnten wir das besser lernen als von dem Herrn Jesus Christus? Wenn es jemanden gibt, der dieses Gebot seid mannhaft, seid stark in vollkommener Weise erfüllt, dann er. Er war und ist vollkommen mannhaft in allem, was er tut. Er ist der perfekte Mann. Und deswegen wollen wir jetzt nachdenken über die Männlichkeit Christi. Zunächst lasst uns schauen, was es eigentlich bedeutet, mannhaft zu sein, ein Mann zu sein. Seht ihr, viele haben mittlerweile verstanden, dass etwas nicht stimmt mit unserer Gesellschaft, weil etwas nicht stimmt mit unseren Männern. Viele erkennen, dass sie nicht solche Männer sind, wie es ihre Großväter noch waren. Und im Internet gibt es etliche bekannte Persönlichkeiten, die dir sagen, wie du ein richtiger Mann wirst. Und Mann ist da ein Blödsinn dabei. Die einen sagen dir, oh, du musst ein Macho sein, dicke Zigarren rauchen und Frauen respektlos behandeln. Andere, wie Jordan Peterson, haben ein paar bessere Tipps auf Lager. Aber auch sie appellieren nur an deine eigene Willensstärke, gute Tugenden zu verwirklichen. Und leider gibt es auch Christen, die solch schlechte Tipps geben. Ich habe vor kurzem ein Buch von einem Pastor gelesen, in dem es darum ging, dass wir wieder echte Männer werden müssen und mutig kämpfen müssen für den Glauben. Und da waren gute Gedanken dabei, aber dann kam das Kapitel, in dem er erklärte, wie wir echte Männer werden. Viel Fleisch essen, damit dein Testosteronspiegel steigt. Und ab ins Fitnessstudio, um Muskeln aufzubauen. Denn wenn du Muskeln hast, dann hast du auch das nötige Selbstvertrauen als Mann. Das ist alles Dreck. Und das sage ich nicht, weil ich Vegetarier bin und offensichtlich nicht ins Fitnessstudio gehe. Gott hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Wohlgefallen an den Beinen des Mannes. Gott interessiert sich nicht für deine körperliche Kraft oder für dein Testosteronlevel. Er hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten. Psalm 147, 10 und 11. Wenn wir lernen wollen, ein Mann zu sein, wie er Gott gefällt, dann müssen wir das lernen von dem Mann, von Christus. Nicht Fleisch und Muskeln machen uns zu Männern, nicht Testosteron macht uns zu Männern, sondern das Wort und der Geist, der uns verwandelt in das Bild Christi. Es ist die Gottesfurcht, die uns zu Männern macht. Was bedeutet es also, mannhaft zu sein? Das Wort mannhaft bedeutet männlich, mutig, tapfer, kühn, unerschrocken, entschlossen, tatkräftig, heldenhaft, heroisch, standhaft, unbeugsam, furchtlos, kämpferisch, todesmutig, wagemutig, bereit, der Gefahr zu begegnen, unbeirrt, unverzagt. Alle diese Beschreibungen treffen auf Christus zu. Und sie sollten auch auf uns zutreffen. Das sagt nicht nur unser Predigttext, sondern das Gebot, mannhaft und stark zu sein, findet sich an etlichen Stellen der Schrift. Hier ein paar wenige Beispiele. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Deuteronomium 31, 6 und nochmal Josua 1, Vers 9. Und nun lasst eure Hände erstarken und seid tapfere Männer. 2. Samuel 2, Vers 7. David, als er starb, gebot seinen Sohn Salomo, sei stark und sei ein Mann. Sei stark und mutig und handle. 1. Könige 2, 1 und 2 und 1. Chronike 28, 20. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Psalm 31, Vers 25. Seid stark, fürchtet euch nicht. Jesaja 35, 4. Im Übrigen, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Und natürlich unser Predigttext. Seid mannhaft, seid stark. 1. Korinther 16, 13b. Wir müssen stark sein, mutig sein, tapfer sein, furchtlos sein, unerschrocken sein, kampfbereit sein, wagemutig sein. In gewisser Weise gilt das auch für unsere Frauen. Frauen, falls ihr bisher gedacht habt, die ganze Predigt ist nichts für euch. Sie ist auch für euch. Zum einen, weil ihr euren Mann daran beurteilen könnt, vielleicht überlegen wollt, welchen Mann ihr denn gerne dann vielleicht mal heiraten wollt. Aber tatsächlich solltet auch ihr, liebe Schwestern, mutig sein und furchtlos und unerschrocken in Christus. Stark in der Macht seiner Stärke. Aber in besonderer Weise gilt dies uns Männern. Wir sind es, die diese Eigenschaften wirklich verkörpern müssen. Denn es ist unsere Aufgabe, uns mutig vor unsere Frauen und Kinder zu stellen, um für sie zu kämpfen und sie zu schützen. Und es ist insbesondere die Aufgabe der Pastoren, sich mutig vor die ganze Gemeinde, vor alle Schafe zu stellen und sie zu beschützen und für sie zu kämpfen. Lass uns schauen, wie Jesus diese Eigenschaften verkörperte. Aber zuvor lass mich noch eine Sache sagen, dass es kein Missverständnis gibt. Ach, gibt's eh, aber. Ein Mann zu sein wie Jesus bedeutet nicht, ein Macho zu sein. Bedeutet nicht, zu Hause seiner Frau die Bibel über den Kopf zu hauen und zu sagen, respektiere mich, ich bin ein Mann. Respekt verdient man sich. Und ein echter Mann zu sein, wie Jesus, schließt auch mit ein, vor anderen laut zu weinen. Johannes 11, Vers 35. Kinder zärtlich in den Arm zu nehmen. Markus 10, Vers 16. Große Angst zu haben. Matthäus 26, Vers 37. Das war alles Jesus. Schließt mit ein, die Brüder zu küssen. 1. Thessalonicher 5, Vers 26 und noch viele andere Stellen. Und es schließt mit ein, das haben wir heute in der Lesung gehört, bei Zeiten so zart zu den Brüdern zu sein, wie eine stillende Mutter zu ihrem Kind. 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Das gehört alles dazu. Aber das sind nicht die Aspekte, über die ich heute sprechen will. Ich will sprechen über die mutige, kühne, entschlossene, furchtlose, kämpferische, harte Männlichkeit Christi. Und wenn Gott dich gemacht hat als Mann, wenn du biologisch ein Mann bist, dann musst du männlich sein. Dann musst du so sein. Und wisst ihr, warum es extrem wichtig ist, dass wir mutige Männer werden, wie Christus? Hört mal, was Jesus sagt. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Offenbarung 21, 7 und 8. Habt ihr das gehört? Was passiert mit den Feigen? Mit den Unmännlichen? Jesus nennt sie jetzt zusammen mit Ungläubigen und Mördern und Hurern und Götzendienern. Sie alle erben nicht die Herrlichkeit. Sie erben nicht das ewige Leben, sondern sie gehen in den Feuersee, in den zweiten Tod. Versteht ihr, warum es wichtig ist, mannhaft zu sein und stark und kein Feigling? Und ob du mannhaft und stark bist, zeigt sich erst dann, wenn Gefahr kommt. Vorher kann jeder mannhaft und stark sein, aber wenn Gefahr kommt, wenn die Wölfe kommen, dann zeigt sich, ob du wirklich ein Mann bist. Wie es heißt, zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft gering. Sprüche 24, Vers 10. Erst wenn die Wölfe kommen, zeigt sich, ob du ein Pastor bist, der wirklich ein Hirte ist, oder doch nur ein Mietling. Johannes 10, Vers 12. Da haben mir einige gesagt, wie kannst du den als Mietling bezeichnen? Der war sonst immer, ist egal was sonst war. Wenn die Gefahr kommt, wenn die Wölfe kommen, dann zeigt sich, dann offenbart sich, ob du Hirte bist oder Mietling. Das ist gerade der Punkt, den Jesus macht in diesem Gleichnis. Deswegen solltest du dich fragen und sollten sich die Pastoren in unserem Land besonders fragen, stelle ich mich der Gefahr? Wo konkret beweist sich meine Männlichkeit? Predige ich auf den Straßen, und zwar nicht nur Jesus hat euch alle lieb, sondern Gericht. Predige ich denn den Huren und den Junkies und denen vom Christopher Street Day, die mich hassen wie die Pest? Predige ich harte Wahrheiten, Wahrheiten, an denen sich Leute ärgern werden? Denke ich wie Jonathan Edwards, der große Theologe Amerikas, der schrieb, ich beleidige lieber alle, als dass ich Christus beleidige. Oder denke ich mehr an mein Ansehen vor den Menschen? Denke ich an meinen eigenen Bauch, an mein eigenes Wohlergehen? Möchte ich nicht riskieren, dass sich jemand an mir ärgert und ich vielleicht Probleme bekomme? Pastor, wo sind deine Predigten gegen Feminismus und für biblische Männlichkeit? Wo sind deine Predigten gegen den Babymord und gegen Genderideologie? Wo sind deine Predigten gegen die mächtigen Drachen unserer Zeit? Wo sind deine Predigten, an denen sich viele ärgern? Und wie bei Jesus sagen, was für harte Worte, wer kann das hören? Kämpfst du gegen Abtreibung? Kämpfst du gegen Tyrannei? Kämpfst du gegen die Stärkeren? Die Treue eines Soldaten, sagt Spurgeon, paraphrasiert. Die Treue eines Soldaten erweist sich darin, ob er die wirklich gefährlichen Kämpfe unserer Zeit kämpft. Es gibt viele Pastoren, die sind mutig darin, zu predigen gegen Unterdrückung durch Männer oder gegen Rassismus oder was weiß ich was. Sie sind mutig darin, gegen Drachen zu kämpfen, die schon lange tot am Boden liegen und ihr Kopf abgeschlagen daneben. Das ist kein Mut. Mut ist zu kämpfen gegen die Drachen, die noch sehr lebendig sind, die dich noch beißen können, wenn du gegen sie kämpfst. Das zu predigen, was die Gesellschaft schon seit Jahrzehnten predigt, ist nicht mutig, das ist feige. Frag dich, wieder an uns alle und besonders an die Pastoren, frag dich, wie hast du dich verhalten bei Corona, als die Wölfe kamen? Dann hast du deine Antwort. Also, lasst uns schauen, wie Jesus diese Tugenden in vollkommener Weise verkörpert hat. Wie er der mannhafteste aller Männer war. Und lasst uns von ihm lernen, es ihm gleich zu tun. Die Bibel ist tatsächlich voll von der Männlichkeit Jesu. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Der Grund, warum wir das oft übersehen, ist, dass wir bereits unser vorgefertigtes Bild vom immer sanften Jesus haben. Wir lesen die Schrift schon durch diese Brille und schaffen es gar nicht mehr, die Bibel richtig zu lesen. Uns richtig in die Situation hineinzuversetzen und zu sehen, wie männlich Jesus war in dieser Situation. Ich gebe euch ein Beispiel. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch und seine rechte Hand war verdorrt. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber belauerten ihn, ob er am Sabbat heilen würde, um eine Beschuldigung gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Mann, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Und er stand auf und stellte sich hin. Lukas 6, 6 bis 8. Und dann heilt Jesus diesen Mann. Wenn wir diese Geschichte lesen, sehen wir alle sofort die Liebe und die Barmherzigkeit Jesu gegenüber diesem Mann. Aber siehst du nur das? Siehst du nur einseitig? Oder siehst du auch, wie krass männlich Jesus in diesen Versen ist? Wie furchtlos und erschrocken, waghalsig, verwegen geradezu. Stellt euch die Situation richtig vor. Jesus lehrt in der Synagoge und weiß, dass dort die geistlichen Leiter sind, die stärker sind als er, weltlich gesprochen. Die nur darauf lauern, dass er jemanden am Sabbat heilt, damit sie ihn anklagen und töten können. Wie würdest du dich fühlen, wenn du da vorne stehst, in der Synagoge, umzingelt von deinen Feinden, die nur darauf warten, dich zu töten? Würdest du dich fühlen wie in einer Löwengrube, umzingelt von hungrigen Löwen, die schon zum Sprung ansetzen? Hättest du vielleicht Angst, Todesangst? Würde dir vielleicht übel werden vor Angst und dir das Herz bis zum Hals pochen und deine Knie wegsacken? Würdest du vielleicht schnell hinauslaufen und fliehen? Würdest du vielleicht noch hingehen zu diesem Mann und sagen, du, lass uns morgen treffen, dann heile ich dich? Das wäre ich. So würde ich mich fühlen. Habt ihr gehört, was Jesus tut? Er aber kannte ihre Überlegungen. Er wusste genau, was sie vorhaben, ihn zu töten. Und sprach zu dem Mann, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Versteht ihr? Was macht Jesus? Er sagt, ich weiß, dass ihr mich töten wollt, wenn ich diesen Mann heile. Hey, komm her. Komm. Stell dich hier in die Mitte. Stell dich hier hin, damit auch jeder gut sehen kann, was ich jetzt tue. Schriftgelehrte, Pharisäer, seht ihr alle gut diesen Mann? Ich habe ihn extra in die Mitte gestellt. Schaut ihr jetzt auch genau hin. Ich gebe euch, worauf ihr lauert. Siehst du die krasse Männlichkeit, die Unerschrockenheit, den Todesmut Jesu? Siehst du, wie er nicht versucht, besonders sanft zu sein und Frieden zu stiften, sondern wie er seine Feinde provoziert, wie es nur geht? So müssen wir die Schrift lesen, wenn wir Christus richtig sehen wollen. Und wisst ihr was? Dann werdet ihr überall plötzlich erkennen, wie mannhaft Jesus war, wie hart, wie mutig. Nehmt gern mal eure Bibeln und schlagt auf zu Matthäus. Ich will beginnen in Kapitel 20. Ich möchte euch noch mehr von der Männlichkeit Jesu zeigen und ich möchte mich dabei entlang hangeln an den Kapiteln 20 bis 23 des Matthäus-Evangeliums. Denn hier sehen wir die Mannhaftigkeit Jesu in besonderer Weise geballt. Wir können sie überall sehen, aber hier sehen wir sie so besonders geballt. Wir beginnen in Kapitel 20, da heißt es ab Vers 17, Matthäus 20, Vers 17. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger für sich allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Wir müssen die Bibel richtig lesen. Lass uns noch mal kurz weiterlesen, falls wir es noch nicht verstanden haben. Und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Matthäus 20, 17 bis 19. Jemand hat einmal gesagt, dieser Satz, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sei der männlichste und mutigste Satz, der je gesprochen wurde. Jesus weiß genau, was ihn erwartet in Jerusalem. Und er geht diesen Weg trotzdem. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem zu meiner Schlachtung. Lukas schreibt über diese Stelle, dass Jesus sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Lukas 9, Vers 51. Das heißt, er hatte sein Ziel fest im Blick. Er ließ sich von nichts mehr abbringen, nichts mehr ablenken. Er war fest entschlossen zu tun, was nötig war. Auch wenn das sein Tod bedeutete. Seht ihr die mannhafte Entschlossenheit Jesu, sein Mut, seine Furchtlosigkeit. Würdest du das tun? Wenn du weißt, wenn ich nach Frankfurt gehe, werden sie mich abschlachten? Würdest du sagen, siehe, wir gehen nach Frankfurt? Oder wirst du vielleicht in die andere Richtung gehen? Und dann zieht Jesus ein in Jerusalem als König. Ich glaube, dass wir hier eine Änderung sehen in der Art und Weise, wie Jesus auftritt. Auch zuvor hat er schon heftige Konfrontationen gegeben, hat er schon harte Worte gesprochen. Aber jetzt scheint es so, als wolle Jesus es bewusst zur Eskalation treiben. Natürlich hatte Jesus auch schon auch schon zuvor laut gepredigt. Übrigens, mir hat mal jemand gesagt, ich solle nicht so laut predigen. Das hätte Jesus auch nicht getan.
Was?
Nee? Also Tausende und Zehntausende draußen irgendwo haben ihn verstanden, obwohl er nicht laut geredet hat. Okay. Natürlich hat er laut gepredigt. Aber er hatte nicht laut seinen eigenen Namen ausgerufen oder ausrufen lassen. Er hatte seinen Jüngern sogar geboten, ihn nicht bekannt zu machen. Und wenn er gestritten hatte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, dann hat er sich oft zurückgezogen, bevor die Situation noch mehr eskalierte. Als sie ihn umbringen wollten, ging er einfach von ihnen fort, weil die Zeit noch nicht gekommen war. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Damals hatte er das getan, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht zum Sieg führt. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Matthäus 12, 15 bis 21. Aber jetzt zieht Jesus in Jerusalem ein. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt sind seine letzten Tage angebrochen vor seinem Tod. Und nun verändert sich etwas. Nun will er, dass alle mitbekommen, dass er kommt und wer er ist. Notfalls sollen die Steine schreien. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, dass er das Gericht zum Sieg führt. Und die Nationen auf ihn hoffen. Jetzt erfüllt er, was ebenfalls geschrieben steht im Propheten Jesaja. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und tu meinem Volk seine Übertretungen kund und dem Haus Jakob seine Sünden. Jesaja 58, 1. Und so reitet er als König in Jerusalem ein und erregt großes Aufsehen. Menschen jubeln und breiten ihre Kleider und Palmblätter vor ihm aus. Und er kommt in den Tempel. Und auch dort schreien die Kinder sein Lob, sodass sich alle daran ärgern. Und dort im Tempel, in dem Haus seines Vaters, beginnt jetzt die letzte große Konfrontation mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und nun spricht Jesus so offen und so hart wie selten zuvor. Er provoziert sie bis zur Weißglut. Kapitelweise deckt er ihre Sünden auf und kündigt ihnen das Gericht an, Tod und Verderben über sie. Aber es beginnt damit, dass er etwas völlig Unerhörtes tut. Wenn ihr mitlesen wollt, Matthäus 21. Matthäus 21, Vers 12 und 13. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Matthäus 21, 12 und 13. Das ist bereits das zweite Mal, dass Jesus den Tempel reinigt. Von der ersten Tempelreinigung zu Beginn seines Dienstes berichtet uns Johannes. Und er fand im Tempel die Rinder und Schafe und Taubenverkäufer und die Wechsler da sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken. Er nimmt sich nicht spontan eine, die da schon liegt. Er nimmt sich Zeit, die schön selbst zu machen. Machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Sowohl die Schafe als auch die Rinder. Und das Geld der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger aber erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um das dein Haus wird mich verzehren. Johannes 2, 14 bis 17. Jesus erfüllt hier ein Gebot aus Levitikus 14, 33 bis 45. Wenn ein Haus vom Aussatz befallen war, sollte der Priester kommen und alles besehen und die befallenen Steine herausreißen und sie hinauswerfen. Und wenn der Aussatz nach dem Ausreißen der Steine wiederkehrte, sollte der Priester ein zweites Mal kommen und es besehen. Und dann sollte man das Haus niederreißen und verbrennen. Das ist es, was Jesus hier tut. Er kommt in das Haus seines Vaters und er sieht den Aussatz, der doch um sich gegriffen hat. Und er wirft es alles hinaus. Und dann kommt er ein zweites Mal und sieht, dass der Aussatz wiedergekehrt ist. Und dann kündigt er die völlige Zerstörung dieses Hauses an, des Tempels. Und stellt euch einmal bildlich vor, was Jesus hier tut. Stellt euch vor, wir sitzen hier im Gottesdienst und plötzlich hört ihr da aus dem Foyer ein lautes Lärmen, ein Schreien. Ihr dreht euch um und seht, wie ein Mann eine Peitsche schwingt und wie er Menschen aus dem Gebäude jagt und wie er Tische umwirft und unseren Spendenkasten aufreißt und auskippt, das ganze Geld, und es auf den Boden wirft. Was würdet ihr denken über einen solchen Menschen? Das ist ein Wahnsinniger, nicht wahr? Das ist ein Verrückter. Der ist gefährlich. Man muss die Polizei rufen, damit sie ihn in eine Anstalt bringt. So hat sich Jesus verhalten. Versteht ihr? Das hat Jesus getan. Wie die Axt im Walde. Überhaupt nicht höflich und rücksichtsvoll. Ich zitiere Wikipedia. Wikipedia schreibt hierzu: Alle Evangelien vermitteln dem Leser das Bild eines in dieser Situation zornigen und aggressiven Jesus. Gratuliere, Wikipedia. Wikipedia hat recht. Jesus war zornig und er war aggressiv. Oder wie willst du das sonst nennen? Man könnte sagen, und ich will vorsichtig sein mit meiner Wortwahl, man könnte sagen, Jesus ist ausgerastet. Ich glaube, die Schrift sagt das sogar, wenn es heißt, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren, wird mich auffressen. Ja, Jesus wurde aufgefressen vom Eifer. Er handelt hier voller Hass, voller Zorn, voller Aggression, aus Liebe zu Gott. Moment mal, jetzt gehst du zu weit. Also Jesus ist Liebe. Er hat nichts zu tun mit Hass und Zorn. Nein, seht ihr, wenn wir lieben, dann müssen wir zwangsläufig hassen. Wer nicht hasst, der liebt auch nicht. Wenn du das Gute liebst, dann hasst du das Böse. Wenn du deine Frau liebst, deine Kinder liebst, dann hasst du es, wenn jemand ihnen etwas Böses antut. Wenn du Babys liebst, wenn du das Leben liebst, dann hasst du Abtreibung. Es heißt, die Furcht des Herrn ist das Böse hassen. Sprüche 8, Vers 13. Oder wie es Chesterton ausdrückte, der wahre Soldat kämpft nicht, weil er hasst, was vor ihm ist, sondern weil er liebt, was hinter ihm ist. Die Liebe für das Gute ist der Grund, warum wir das Böse hassen und es bekämpfen. Es ist nicht einfach Hass, Hass. Es ist Hass aus Liebe zum Guten. Jesus hasste. Er hasste alles Böse. Könnt ihr selbst mal nachschauen, wie oft es von Gott selbst heißt, dass Gott hasst. Und Jesu Zorn entbrannte gegen die Frevler und Heuchler. Er fraß ihn auf. Manchmal heißt es das Wort wörtlich, zum Beispiel hier. Und er blickte auf sie umher mit Zorn. Markus 3, Vers 5. Und natürlich hatte Jesus Feinde. Denn das Gebot ist, liebe deine Feinde, nicht habe keine Feinde. Du kannst deine Feinde nur lieben, wenn du Feinde hast. Und du solltest Feinde haben. Denn wenn du zu Jesus gehörst, dann wird die Welt dich hassen, wie sie ihn gehasst hat. Johannes 15, Vers 19. Und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Ist da Hass auf das Böse? Ist da Zorn, heiliger Zorn? Hast du Feinde um Christi willen? Wenn nicht, dann bist du in diesen Punkten Christus nicht ähnlich. Und du solltest dich fragen, ob das daran liegt, dass du den Herrn nicht genug fürchtest. Denn die Furcht des Herrn ist das Böse hassen und von den Bösen gehasst werden. Und natürlich, wenn wir so über Jesus reden, müssen wir aufpassen, dass wir damit keine falschen Vorstellungen verbinden. Wenn Jesus sich hier so verhält, hat er zu keiner Zeit die Kontrolle über sein Verhalten verloren. Er wurde zu keiner Zeit einfach hingerissen von vielleicht irgendeinem sündhaften Trieb. Er hat in keiner Weise irgendwie sündhaft gehandelt. Sein Hass, sein Zorn, seine Aggression, sein Ausrasten, wenn du so willst, war in jedem Augenblick vollkommen gut und gerecht und heilig und Gott wohlgefällig. Gott hat sich gefreut, als er gesehen hat, was sein Sohn dort tat. Und bei uns ist das schwieriger. Ja klar, unser Hass, unser Zorn sind nicht so rein und so heilig wie bei Jesus. Aber das gilt für alles, was wir tun. Das heißt nicht, dass wir nicht danach streben sollten, Jesus auch darin ähnlicher zu werden. Ja, es heißt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Epheser 4, 31 oder Kolosser 3, 8. Ja, samt aller Bosheit. Es geht hier um böse Wut und bösen Zorn, aber nicht um heiligen Zorn. Nicht der Zorn, den Jesus hat. Nicht den Zorn, den Gott hat. Dieser Zorn ist keine Sünde, sondern Gerechtigkeit. Und wir sollten nach diesem Zorn streben. Also, zurück in die Geschichte. Nach diesem heftigen Ereignis mit der Tempelreinigung kehrt Jesus zunächst für die Nacht nach Bethanien zurück. Als er am nächsten Morgen wieder nach Jerusalem geht, da verflucht er auf dem Weg einen Feigenbaum, der keine Früchte hatte. Und der Feigenbaum verdorrt sogleich, Matthäus 21, 18 und 19. Wahrscheinlich ist das für einige heute der größte Skandal, dass Jesus einen Baum tötet. Und als er wieder in den Tempel kommt, stellen ihn die hohen Priester und die Ältesten zur Rede. Hat er gedacht, dass sein Verhalten ohne Konsequenzen bleibt? Kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das war zu krass. Sie stellen ihn zur Rede wegen seines unmöglichen, unerhörten Verhaltens. Und sie fragen ihn, was denkst du eigentlich, wer du bist? Mit welchem Recht tust du solche Sachen? Und Jesus würdigt sie keine Antwort, weil sie Lügner und Heuchler sind. Matthäus 21, 23 bis 27. Und dann fängt er an, in vielen Gleichnissen über sie zu sprechen. Er sagt ihnen, dass sie Heuchler sind, die zwar sagen, sie würden den Willen Gottes tun, aber sie tun ihn nicht. Und deswegen werden die Zöllner und die Huren ihnen vorangehen in das Reich Gottes. Matthäus 21, 28 bis 32. Was für eine Beleidigung für sie. Und dann kommt das heftige Gleichnis von den Weingärtnern. Jesus sagt ihnen, dass sie die Propheten getötet haben, die Gott zu ihnen gesandt hat. Und dass sie nun auch noch den Sohn töten werden, den Gott zu ihnen gesandt hat. Und deshalb wird das Reich Gottes von ihnen weggenommen und den Christen gegeben werden. Und Gott wird sie töten. Ja, Jesus, der Stein, den sie verworfen haben, er wird sie zerschmettern und zermalmen. Matthäus 21, 33 bis 46. Jesus wird sie in die äußerste Finsternis werfen und wird Jerusalem in Brand stecken und es zu einer Wüste machen und wird den Tempel zerstören, bis kein Stein mehr auf dem anderen ist. Matthäus 21, 1 bis 4, Matthäus 23, 38 und Matthäus 24, 2. Daraufhin versuchen die Schriftgelehrten und Pharisäer, Jesus in seinen Worten zu fangen, indem sie ihm schwierige Fragen stellen, in der Hoffnung, er würde etwas Falsches sagen. Aber Jesus beantwortet alle ihre Fragen und er nennt sie Heuchler und beschuldigt sie, die Schriften nicht zu kennen und auch nicht die Kraft Gottes. Mit anderen Worten, er sagt ihnen, ihr seid Gottlose. Matthäus 22, 18 und 29. Und dann kommt Kapitel 23. Da könnt ihr gerne nochmal mit aufschlagen. Und es kommen die wohl heftigsten Worte, die Jesus je gesprochen hat, geballt. Es sind die Weherufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und ich möchte dieses gesamte 23. Kapitel vorlesen. Ich habe euch gesagt, es wird länger. Und ich möchte es so lesen. Achtung. Ja. Ich möchte euch es so lesen, wie ich glaube, dass Jesus diese Worte tatsächlich gesprochen hat. Denn Jesus hat diese Dinge nicht langweilig und ohne Betonung vorgelesen, wie es heute viele tun, wenn sie diese Stelle lesen. Er hat sie gelebt. Jesus war Mensch. Er war Fleisch und Blut. Er hatte Gefühle. Er hatte Zorn, er hatte Angst. Und hier ist er aufgebracht. Er spricht im Zorn und man merkt, wie er immer zorniger wird, während er redet. Wie er sich immer mehr in Rage redet. Also lasst mich diese Verse so vorlesen, wie ich glaube, dass Jesus sie gesprochen hat. Und ihr könnt selbst beurteilen, ob das realistisch ist, ob es wirklich so passiert sein könnte damals, vor 2000 Jahren im Tempel von Jerusalem. Ich habe einmal einen Mann diese Verse so ähnlich vortragen gehört, hören. In einem Film über Jesus aus den 70er Jahren. Und mir wurden die Augen geöffnet. Ich dachte, natürlich. Natürlich, das ist wirklich passiert. Das sind nicht einfach nur Buchstaben auf Papier. Hört mal zu. Stellt euch also vor, Jesus ist im Tempel, umringt von großen Volksmengen und seinen Feinden, die ihn töten wollen. Er weiß, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer bereits seine Ermordung planen. Und nun erhebt er zum letzten Mal öffentlich seine Stimme gegen sie. Ich lese uns Matthäus 23. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl Moses gesetzt. Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet. Aber tut nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen. Denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Nennt auch niemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn euer Meister ist nur einer, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die hineingehen, die hineingehen wollen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr zieht über das Meer und das Trockene, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt wie ihr. Wehe euch, blinde Leiter! Die ihr sagt, wer irgend bei dem Tempel schwört, das ist nichts. Wer aber irgend bei dem Gold des Tempels schwört, ist schuldig. Narren und Blinde. Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer irgend bei dem Altar schwört, ist nichts. Wer aber irgend bei der Gabe schwört, die darauf ist, ist schuldig. Blinde. Was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Blinde Leiter, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, innen aber sind sie voll Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, innen aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. So erscheint auch ihr zwar von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, würden wir nicht ihre Teilhabe an dem Blut der Propheten gewesen sein. Also gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, die die Propheten ermordet haben. Und ihr macht das Maß eurer Väter voll. Das heißt, tötet mich. Schlangen, Otternbrut! Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Darum, siehe, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu euch. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zacharias des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Ich verwüste eure Stadt. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen, der da kommt, im Namen des Herrn. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Das war Matthäus 23 und Matthäus 24, 1. Habt ihr gehört, wie mannhaft und stark Jesus hier auftritt? Habt ihr gehört, wie zornig und aggressiv er hier redet und wie er die Schriftgelehrten und Pharisäer aufs Übelste beschimpft und beleidigt und sie zur Weißglut provoziert? Und wenn du mir sagst, nein, so hat Jesus nicht geredet, dann sag mir, wie man sonst redet, wie man sonst Menschen beschimpft als Schlangen und Otternbrut und Heuchler und tote Gräber. Glaub nicht, dass man das freundlich und nett und sanft sagt, während man da ruhig sitzt. Und er sagt ihnen das nicht unter vier Augen, sondern vor allen Menschen. Wie nennt er sie? Heuchler, Söhne der Hölle, blinde Leiter, Narren und Blinde. Narr ist ein altes Wort, er nennt sie Idioten und Blinde. Übertünchte Gräber, voll von Totengebein und aller Unreinigkeit. Voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit, Mörder und Söhne von Mördern, Schuldige an allem gerechten Blut, das auf Erden je vergossen wurde, Schlangen und Otternbrut, bestimmt für die Hölle. Und lass mich noch aus dem Johannesevangelium hinzufügen, Kinder des Teufels, Menschenmörder und Lügner, Johannes 8, 44 und 55. Das ist auch der Jesus der Bibel. Aber wie kann das sein? Sagt Jesus nicht über sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig? Matthäus 11, Vers 29. Wie passt das zusammen? Oh, das passt sehr gut zusammen. Wir müssen Folgendes verstehen. Als Jesus vom Eifer aufgefressen wurde und alles umwarf und die Peitsche schwang und voller Zorn diese heftigen Worte redete, da war er der sanftmütigste und demütigste und liebevollste und friedfertigste Mensch, der jemals auf dieser Erde gewandelt hat. Versteht ihr? Sanftmut und Demut auf der einen und Eifer und Zorn auf der anderen Seite schließen sich nicht aus, sondern sie gehen Hand in Hand. Sie gehören zusammen. Und sie müssen alle auch bei uns Christen vorhanden sein. Wer Gott fürchtet, hasst das Böse und hat Eifer für den Herrn. Und am Ende, wir haben es gleich geschafft, und am Ende von all dem heißt es dann, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, ja was wohl, wenn jemand so zu dir gesprochen hat, versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in dem Hof des hohen Priesters, der Kaiaphas hieß, und beratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Matthäus 26, 1-5, und das taten sie dann auch. Das ist die Folge davon, wenn man redet wie Jesus, dann wird man dich hassen und überlegen, wie man dich beseitigen kann, wie man dich mundtot machen kann oder ganz tot. So hat Jesus gesprochen, so hart, dass es seinen Feinden jetzt endgültig reicht mit ihm. Dieser Kerl muss weg. Wir müssen ihn zum Schweigen bringen. Jetzt werden sie ihn töten. So mannhaft, so stark hat Jesus geredet. Und dann beginnt das Leiden und das Sterben Christi. Und was soll ich dazu sagen? Muss ich wirklich sprechen über Christi Männlichkeit in der Stunde der Finsternis und des Todes? Ja, er hatte große Furcht im Garten. Aber er betete und wurde gestärkt und ging mutig in diese Nacht. Wie er alles ertrug, was eigentlich kein Mensch ertragen kann. Und wie er selbst vor dem Synedrium todesmutig bekannte: Ja, ich bin der Christus. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin Gott, der euch richten wird. Und dafür haben sie ihn zum Tode verurteilt. Es heißt über Jesus: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Als der Herr Jahwe, aber der Herr Jahwe hilft mir, darum bin ich nicht zuschanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Jesaja 50, 6 und 7. Er stellte sein Angesicht fest. Er machte es wie ein Kieselstein. Sein Angesicht war hart darauf gerichtet. Ich werde da durchgehen. Ich werde es tun. Koste es, was es wolle. Koste es mein Leben. Jesus nimmt das Leiden bewusst und gewollt auf sich. Er macht sein Angesicht wie Kieselstein, hart vor Entschlossenheit, zu tun, was nötig ist, zu leiden, was nötig ist. Jesus, der gute Hirte, der so mutig ist, dass er sein Leben lässt für seine Schafe. Was ein Mann. Echte Männer übernehmen Verantwortung für andere. Echte Männer riskieren ihr Leben. Echte Männer sind fest entschlossen zu sterben für die, die sie lieben, um sie zu retten. Warum? Weil sie nicht die fürchten, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, sondern weil sie den fürchten, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Matthäus 10, Vers 28. Und das ist übrigens nicht, falls es irgendjemand noch glauben sollte, das ist nicht der Satan, das ist Gott. Auch darin sollen wir Christus ähnlich werden. Brüder, Männer, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dass wir bereit sind, zu kämpfen, um unsere Lieben zu schützen. Dass wir bereit sind, unser Leben zu geben. Für unsere Frauen, Epheser 5, Vers 25. Und für die Brüder, 1. Johannes 3, Vers 16. Und dann kam Christus wieder zum Gericht über die Juden, wie er es angekündigt hatte. Im Jahr 70 nach Christus machte er seine Drohung wahr. weil die Juden alle Propheten, alle Gerechten und zuletzt den Sohn Gottes selbst getötet hatten, tötete Jesus nun sie und verwüstete Jerusalem und machte es zu einer Öde und machte den Tempel dem Erdboden gleich bis heute. Und das sollte uns auch nicht verwundern, dass Jesus das tat, denn er hatte so etwas schon etliche Male zuvor getan. Oder was glaubt ihr, wer es war, der die Sintflut über die Erde brachte und alle Menschen tötete, Männer, Frauen und Kinder, bis auf 8? Oder was glaubt ihr, wer es war, der Feuer und Schwefel regnen ließ auf Sodom und Gomorra und die ganze Gegend völlig umkehrte? Was glaubt ihr, wer es war, der alle Erstgeborenen in Ägypten tötete und tausende Soldaten im Meer ersäufte und so weiter und so weiter? Es ist Jesus, der Mannhafte, der Starke, der König, der Richter, unser furchtbarer Gott. Und Jesus ist es auch, der die ganze Erde richten wird im Zorn, wenn er wiederkommt am Ende der Zeit. Er ist es, der die Menschen in die Hölle schicken wird. Matthäus 7, 23, Matthäus 25, 41 und viele weitere Stellen. Er wird sagen, weg von mir in die Hölle. Deswegen heißt es, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Vor dem Zorn Jesu. Verbergt uns vor dem Zorn Jesu. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen? Offenbarung 6, 16 und 17. Und in alle Ewigkeit wird Jesus die Qual der Menschen in der Hölle mit ansehen. Wie es heißt, und er, die Gottlosen, ja, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Offenbarung 14, 10 und 11. Versteht ihr? Auch nach einer halben Ewigkeit voller Qualen, voller Pein wird sich Jesus nicht abwenden. Er wird nicht sagen, es ist genug, ich ertrage das nicht mehr, ich kann das nicht mehr mit ansehen. Sondern vor seinen Augen werden die Menschen ewig brennen im Feuer der Hölle. Und da ist kein Erbarmen bei Jesus. Und wir werden ihm übrigens gleich sein. Wir werden sprechen, Halleluja, lobt Gott, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 19, Vers 3. In alle Ewigkeit werden wir Jesus dafür preisen, dass er sein gerechtes Gericht ausführt an den Gottlosen in der Hölle. Wie war das mit dem nur sanften und weichen Jesus? Zeig mir doch jemanden, der härter ist. Zu seinen Feinden. Das ist mein Jesus. Mannhaft, stark, furchtbar. Ich liebe dich, Jesus, du Gott meiner Stärke. Also, um zum Schluss zu kommen. Wirf dein falsches, einseitiges, unbiblisches Bild von Jesus auf den Müll. Hör auf, wie ein Kind zu reden und zu denken und zu urteilen, sondern werde ein Mann. 1. Korinther 13, Vers 11. Eifere Christus nach, seiner Sanftmut, seiner Demut, seiner Friedfertigkeit, seinem herzlichen Erbarmen, aber auch seiner Mannhaftigkeit und Stärke. Werde ein Mann wie Christus. Mutig, kühn, unerschrocken, unbeugsam, furchtlos, kämpferisch, wagemutig, todesmutig, unbeirrt, unverzagt. Sei fest entschlossen, nicht Menschen zu fürchten, sondern Gott zu fürchten und das Böse zu hassen, Eifer zu haben für Gott und sein Haus, harte Worte zu reden, zur Weißglut zu provozieren, wenn nötig. Vor allem die Heuchler und falschen Leiter, zu kämpfen, Widerspruch zu ertragen und wenn nötig, zu leiden
und zu sterben mit einem Angesicht wie Kieselstein. Sei mannhaft, sei stark. Wie kannst du das schaffen? Indem du auf Christus schaust, den perfekten Mann. Und indem du auf Gott vertraust. Das haben wir heute in unserem Psalm gelesen. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Daher kommt unsere Stärke. Eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen. Darum werden wir uns nicht fürchten. Psalm 46, 2 und 3. Darum werden wir mannhaft und stark sein. Weil Gott, der starke Gott, mit uns ist. Und er ist unsere Stärke und unsere Hilfe. Er wird uns Kraft geben, sogar für ihn zu sterben. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, 36 und 37. Durch die Liebe Gottes, durch das Vorbild Christi und durch das Wirken seines Geistes in uns werden wir Christus immer ähnlicher werden, immer mehr verwandelt werden in sein Bild, werden wir immer mehr ein Mann werden wie er, hin zur vollen Mannesreife Christi. Gepriesen sei Jesus, der vollkommene Mann, der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Und gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.